Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute habe ich einen Wiederholungstäter sozusagen bei mir zu Gast, nämlich den Milo Halabi, seines Zeichens Primar der Pathologie am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Milo, dass du wieder bei mir bist. Und ich kann mich noch sehr gut an unseren ersten Podcast miteinander erinnern. Da ist es um den Mythos Pathologie gegangen. Und generell haben wir da schon in erster Linie vor Obduktionen und dergleichen gesprochen. Genau, ja. Und du hast gesagt, ich habe da so viel mehr Themen, die ich heute besprechen möchte und deswegen sitzen wir wieder beisammen.
Genau, ja.
Was hast du denn so vor?
Naja, der Punkt ist einfach der, dass meiner Meinung nach der Mythos Pathologie in der Öffentlichkeit eben sehr stark mit den Obduktionen verbunden wird, aber wir eigentlich in der Pathologie unglaublich viel mehr leisten als das, nämlich wir haben die ganze mikrobiologische Diagnostik, die ganze pathologische Diagnostik, wo wir vielleicht noch drüber reden werden, die ganzen Vorsorgeuntersuchungen, die Pap-Abstriche zum Beispiel. Also wir haben so viele andere Themen, dass die Obduktion leider Gottes immer im Vordergrund steht. Wo sie wichtig ist, keine Frage, aber nur ungefähr 2% unserer Arbeitszeit in Anspruch.
2%? Okay, das muss man sich mal wirklich vor Augen halten, was da eigentlich sonst noch alles bei euch abläuft.
Genau, ja.
Und es geht ja nur mit einem großen Team, wie viele Leute hat es denn
genau,
eigentlich?
Und das ist der nächste Punkt. Also es geht in so einem großen Institut wie bei uns eben, wo wir so eine breite Palette an diagnostischen Leistungen anbieten, nur in einem großen Team. Und dieses Team besteht eben zum Großteil, muss man sagen, aus biomedizinischen Analytikerinnen. Das ist eine Berufsgruppe, die bei uns eben in Labors sehr stark verbreitet ist, wenn ich so sagen darf, und die haben ganz einen wichtigen Beitrag geleistet, damit wir eben hier tagtäglich unsere Patientenproben abarbeiten und unsere Diagnosen stellen können. Ohne den geht es nicht. Und es muss nur im Team funktionieren und es ist auch der Grund, warum wir natürlich heute auch zu zweit sind, glaube ich. Ne?
Genau, nämlich eine der angesprochenen biomedizinischen Analytikerin ist heute bei uns, die Cornelia Walser. Du bist der Bereichsleiterin von der Pathologie. Und Cornelia, wie kann man denn das bei euch so vorstellen? Was macht sie eigentlich alles so?
Ja, die biomedizinischen Analytikerinnen haben, wie gesagt, viele Aufgaben bei uns. Wir sind eben speziell auch dazu ausgebildet worden, eigenverantwortlich Laboranalysen durchzuführen. Und das wird eben bei uns in den verschiedenen Fachbereichen auf ganz unterschiedliche Art und Weise gemacht. Dem zugrunde liegt eben unser Studium, das wir an einer FH absolvieren. FH für Gesundheitsberufe gibt es in Österreich an verschiedenen Standorten, bei uns in Oberösterreich an Standort Linz und Steyr zum Beispiel. Genau, und wir sind eben dazu ausgebildet und auch von Gesetzes wegen her berechtigt, die Laboranalysen durchzuführen.
Jetzt muss ich einmal vorweg fragen, wie kommt man auf die Idee, sowas zu studieren? Weil ich meine, biomedizinische Analytikerin, das hört sich schon so gescheit an. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, leider ist es nach wie vor weitestgehend unbekannter Beruf oder unbekannte Berufsausbildung. Ich persönlich bin eigentlich durch einen persönlichen Besuch im Krankenhaus dazu gekommen und habe mich einfach einmal gefragt, wer denn überhaupt das ist, der im Labor die Untersuchungen durchführt oder die Blutabnahmen und so weiter macht. Und habe mich halt dann eher informiert und bin dann eben tatsächlich auf die Ausbildung gestoßen. Aber wie gesagt, das ist weitestgehend nur unbekannt und wir bemühen uns auch immer wieder ein bisschen Werbung für uns zu machen, laden Schulen ein, machen Führungen, nehmen an der langen Nacht der Forschung teil, dass man einfach auch das Berufsfeld ein bisschen bekannter macht und dass das keine unbekannte Zone mehr ist.
Ich würde sagen, das machen wir heute auch. Wir bringen ein bisschen Licht ins Dunkel hinein. Und wenn man sich einfach die ganze Vielfalt anhört, dann haben viele Leute irgendwie das Gefühl, ich kann damit nichts anfangen. Aber wir haben jetzt ein paar Beispiele da vorbereitet, dass man weiß, das betrifft eigentlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Fangen wir mal einfach mit einem Krankheitsbild an, mit dem Blinddarm.
Genau, der Blinddarm ist ja etwas, was ja jeder hat und auch manche nicht mehr haben. Und,
du kriegst, ich hab ihn ja noch.
Genau, ich hab ihn auch noch.
Du hast ihn auch noch. Hast du auch noch?
Ich hab ihn auch noch.
Also wir haben hier 100% Blinddarm haben.
Haben uns geoutet.
Tatsache ist auf jeden Fall, dass natürlich der Blinddarm durch verschiedenste Umstände im Körper entzündet sein kann und dann ist er schmerzhaft und wir kennen das ja auch von Kindern, die das haben oder von Erwachsenen und dann gehört er natürlich rausoperiert und das passiert natürlich auf der Chirurgie, also im Operationssaal und wie beim Blinddarm und bei allen anderen Dingen, die man aus dem Körper herausschneidet in Österreich, ist es eine Verpflichtung gesetzlich, dass man diese Präparate anschaut. Das heißt also, die müssen immer alle irgendwie von jemandem angeschaut werden. Und
bei einem Blinddarm auch?
Genauso beim Blinddarm auch. Bei jedem Hautstück, das man rausschneidet, müsste man das in ein Labor schicken und dieses Labor, unter Anführungszeichen, dieses Blackbox-Labor, ist eigentlich zu 100% eine Pathologie, weil nur dort kann die Gewebeaufarbeitung von diesen Proben, eben vom Blinddarm und anderen Gewebeproben, die entnommen werden, sachgerecht durchgeführt werden und von einem Pathologen auch beurteilt werden.
Jetzt muss ich fragen, warum eigentlich? Also man hat irgendwie das Gefühl, das ist ja was Harmloses, von der heraus.
Naja, der Blinddarm ist eigentlich, vielleicht wirkt so harmlos, aber ist eigentlich, kann natürlich und ist auch in den meisten Fällen ja nur eine entzündliche Veränderung, aber es gibt natürlich schon auch Tumoren dort, es gibt dort auch ganz spezielle Zystenbildungen, Vorstufen zu Tumoren, also das ist nicht ganz so harmlos ist es nicht, wenngleich natürlich richtigerweise 90% oder 95% schon harmlos sind. Nur das kann man ja natürlich vorher nicht sehen, wenn man dann operiert, das heißt, man muss ihn auf jeden Fall einschicken und das ist auch verpflichtend.
Wie geht man da dann vor? Wenn der Blinddarm jetzt quasi vor der Chirurgie zu euch kommt, wie wird dann weiter vorgegangen?
Ja, also wir fangen vielleicht einmal an, also der Blinddarm kommt zu uns, wird in Formalin fixiert, damit er eben erhalten bleibt, dann kommt er zu uns ins Labor und wird dann bei uns natürlich in einen Kreislauf aufgenommen, einen Nummernkreislauf, damit wir den zuordnen können, dem richtigen Patienten. Und dann wird eben in weiterer Folge eben die BMA aktiv sozusagen. Gemeinsam werden eben dann Teile herausgeschnitten aus diesem Blinddarm, der für uns relevant ist. Und dann...
Genau, und die kleinen Teile, die werden dann in kleine Plastikkassetten eingebettet, nennt man das sozusagen. Wir haben mit flüssigem Paraffin übergossen, das wird dann gekühlt und wird dementsprechend wieder fest. Und aus dem kann man dann ganz dünne Schnitte anfertigen mit einem sogenannten Mikrotom, das nennen sie so. Das ist im Endeffekt eine Rasierklinge, mit der man da ganz dünne Schnitte anfertigt und die wiederum dann auf Objektträger aufgezogen werden und gefärbt werden. Und der Pathologe kann eben dann im Mikroskop beurteilen, ob sich da Veränderungen ergeben oder ob es unter Anführungszeichen nur eine Entzündung ist, genau.
Das klingt jetzt sehr technisch natürlich, ist aber auch so. Ja. Aber man muss sich das so vorstellen, dass natürlich das Gewebe ja eigentlich in Natura ja ungefärbt ist. Dass, wenn ich ein Stück von einem Gewebe irgendwo unter dem Mikroskop anschaue, sehe ich nichts. Ich muss es färben und da gibt es eben diese klassischen Färbungen in der Pathologie, die eben dann durch die BMAs gemacht werden, die uns halt dann unter dem Mikroskop dann tatsächlich schön sagen, dem Pathologen, ah, das ist eine Entzündung oder das ist ein Tumor oder was auch immer, ja.
Jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Mal angenommen, man hat eine Vorsorgeuntersuchung, eine Magen- oder Darmspiegelung. Da werden Gewebsproben entnommen, oder?
Genau, der Endoskopiker, also der Internist oder der Chirurg durch die Endoskopie entnimmt eben aus dem Magen mit einer kleinen Zange kleinste Gewebstücke, die sind wirklich nicht einmal Stecknadelkopf groß, muss man sagen, so eigentlich, und kommen dann eben wieder auf dem gleichen Weg so quasi zu uns ins Labor, in Formalin fixiert, werden wiederum bei uns halt administrativ verarbeitet, dass man den richtigen Patienten zur richtigen Probe hat, das ist bei uns sehr wichtig, und dann kommt wieder in den Kreislauf, so wie das gerade vorher beschrieben war, mit einer Schneiden, Färben.
Genau, wie gesagt, der technische Ablauf ist da immer sehr ähnlich, aber es können sich natürlich die Färbungen dann unterscheiden, die man zusätzlich zum Beurteilen der Probe noch braucht. Die wird dann wiederum der Pathologe den BMA sozusagen auftragen, welche Färbungen da zu machen sind. Und je nach Struktur der Biopsie und so weiter, kann ihm dann die Diagnose erstellt werden, wiederum im Mikroskop, genau.
Und jetzt kommen wir und
diese Diagnose wird dann dem Chirurgen oder dem Internisten zurückgespiegelt natürlich. Er bekommt einen Befund und der spricht dann mit dem Patienten und sagt, ich habe es, Frau sowieso oder Herr sowieso, ich habe es die Magenbiopsie erbracht, Sie haben dieses und jenes sozusagen. Das heißt also, das ist dann die Information wieder zum Patienten, die eigentlich durch den Chirurgen, nicht durch uns passiert. Ja.
Also hört das jetzt gerade richtig aus, also so richtig Patientenkontakt habt ihr eigentlich nie, oder?
Eigentlich nicht. Ne? Also wir sind in der zweiten Linie, wenn man so will, aber ich würde trotzdem sagen, unverzichtbarer Bestandteil der Diagnostik. Und ohne so quasi diese Teamarbeit mit den BMAs wäre das auch gar nicht möglich. Ja.
Jetzt kommen wir als nächstes Beispiel zu einem etwas leidigen Thema. Ich glaube, zu 100% hat es da schon unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erwischt, nämlich der klassische Durchfall. Und klassischer Durchfall, das muss es ja nicht sein, denn man hat es halt einmal so auf die Art, okay, ich habe vielleicht was Schlechtes gegessen oder so, aber man soll schon genauer drauf schauen, oder?
Genau, also um genau herauszufinden, was die Ursache für den Durchfall ist, ist es sinnvoll, wenn eine Stuhlprobe eingeschickt wird zu uns.
Wann ist das eigentlich sinnvoll? Ich meine, wann sagst du, okay, jetzt sollte man sich das dann wirklich anschauen? Weil wenn man jetzt einmal einen Tag einen Durchfall hat, wie ist das dann eigentlich? Sollte man da gleich irgendwie Alarm schreien oder wann sagst du, macht das wirklich Sinn?
Naja, der Hauptanlassfall ist natürlich hohes Fieber zum Beispiel, starke Beschwerden, starke Schmerzen.
Okay, also es müssen schon Begleiterscheinungen dabei sein.
Wenn es jemand seit 13 Jahren immer einen chronischen Durchfall hat, dann wird es nichts Infektiöses sein, weil wir suchen jetzt nicht irgendwelche Sachen, die jetzt, keine Ahnung, Lebensmittelunverträglichkeiten, das machen ja wir nicht, sondern und bei uns geht es rein um die Infektionsursache.
Das sind ja die akuten Geschehen, die halt dann plötzlich auftreten, Genau. Ja, und wenn dann die Stuhlprobe bei uns eingelangt ist, dann gibt es verschiedene Wege, die Stuhlprobe nehmen kann. Das heißt, je nachdem, welche Untersuchung dann angefordert wird vom Kliniker oder vom niedergelassenen Hausarzt, machen wir eben dann die Untersuchungen dazu. Mhm. Das kann zum einen eine Kultur auf einer Agerplatte sein. Das heißt, der Kliniker vermutet, dass es Bakterien sind, die den Durchfall verursachen. Dann kann man die auf der Agerplatte anzüchten. Wenn es eher in die virale Richtung geht, dann macht es Sinn, eine andere Art von Test zu machen, weil die Viren können wir auf der Platte nicht anzüchten. Und aus den Ergebnissen sozusagen erstellen wir dann den Befund. Je nachdem, ob eben Bakterien gewachsen sind zum Beispiel, kann man doch auch noch eine Antibiotika-Austestung machen, damit man eben dann weiß, im Fall des Falles, welches Antibiotikum man einnehmen soll, damit eben die Beschwerden wieder nachlassen.
Also die Klassiker, wie zum Beispiel Salmonellen, Campylobacter und so weiter, das sind die ganzen Bakterien, die würden dann durch diese Methode nachgewiesen werden zum Beispiel.
Wie schaut es bei Harnwegsinfekten aus?
Bei Harnwegsinfekten haben wir ähnliche Vorgangsweise. Also die Harnprobe kommt eben zu uns, weil vielleicht der Patient schon länger eben Beschwerden hat und der Urologe einmal dem näher auf den Grund gehen will, und nicht pauschal ein Antibiotikum verschreiben möchte. Dann wird eben auch diese Harnprobe auf Agerplatten angelegt. Das heißt, wenn Bakterien dann drinnen sind, dann wachsen diese an, sozusagen. Also wir haben ja in der Mikrobiologie mit lebenden Organismen zu tun. Und auch da wiederum werden wir dann sozusagen uns den Namen erfragen oder identifizieren des Bakteriums und eine Antibiotikatestung durchführen. Und somit haben wir einen fertigen Befund, den wir wiederum dem Urologen dann übermitteln können.
Beim nächsten Beispiel widmen wir uns jetzt in erster Linie den Frauen. Und zwar geht es um den Pappabstrich. Der langt auch bei euch.
Genau, ja, das wissen vielleicht auch wenige. Der Gynäkologe macht ja bei sehr vielen Frauen, wo es halt notwendig ist oder wo es halt geplant ist, diesen sogenannten Pappabstrich. Das ist eine Art Krebsfährtenvorsorgeuntersuchung, so heißt es eigentlich im langen Titel. Und er fährt eben mit einem kleinen Bürstel sogar seinen Muttermund hin, nimmt ein paar Zellen weg und tut die Zellen auf einen Objektträger so ein bisschen ausschmieren. Und der kommt dann so, wie er ist, zu uns. Und wir färben ihn dann wiederum nach der Papanikolaou-Färbung. Deswegen heißt er auch Pappabstrich. Und dann wird er eben von BMAs angeschaut. Und das ist eine ganz wichtige Funktion.
Genau, weil die Kolleginnen, die dann eben am Mikroskop sitzen und sogenannte Screening eben durchführen, also das heißt, sie schauen den Objektträger wirklich von oben nach unten ganz genau durch, beurteilen jede Zelle, ob es jetzt eben verdächtig ist oder nicht. Und es wird natürlich dann von den Fachärzten nochmal stichprobenartig auch nachkontrolliert, also die unauffälligen Befunde. Auffällige Zellen und auffällige Stellen am Objektträger, die werden dann markiert von den Kolleginnen und werden dann eben auch den Fachärzten vorgelegt, die dann wiederum das auch nochmal genauer anschauen und eben schauen, ob das jetzt verdächtige Zellen sind oder ob es eben ein sogenannter negativer Befund ist.
Jetzt haben wir mal wirklich mittlerweile echt mitbekommen, was sich da in der Pathologie so alles tut. Wirklich ein riesengroßes, breites Spektrum. Wir sind ja auch schon von der Zeit her ziemlich fortgeschritten bei unserem Podcast. Und zum Schluss mag ich immer gern einen Tipp erfragen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was liegt euch am Herzen? Was wollt ihr unserem Publikum so mit auf den Weg geben?
Eines, das man schon berücksichtigt und bedenkt, dass hinter dem Arzt, der einen behandelt, auch noch eine riesengroße Gruppe an nicht erkennbaren oder nicht ersichtlichen Personen, sei es BMA, sei es Ärzte sind, wie zum Beispiel in der Pathologie, die eigentlich auch einen wesentlichen Beitrag leisten, dass die richtige Diagnose zu einem kommt, dass man auch weiß, wo das herkommt. Und das andere natürlich schon auch, dass man so Möglichkeiten wie Screening-Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen, diese Pap-Abstriche nicht verharmlost, sondern wirklich echt wahrnimmt und auch regelmäßig geht oder auch die Darmvorsorgeuntersuchung zum Beispiel in Anspruch nimmt oder auch die Brustkrebsvorsorgeuntersuchung. Das sind lauter Möglichkeiten, die eigentlich gegeben sind, um sehr, sehr früh Dinge zu erkennen im Körper, die halt dann nicht bösartig werden und die dann eben nicht diese schlimmen Konsequenzen haben, die wir ja so alle kennen.
Das stützt ja einen Zollen fest, oder?
Ja, also wir sehen schon über die Jahre eigentlich, dass in den Bereichen, wo Vorsorgeuntersuchungen gemacht wird, die Mortalität, also die Sterblichkeit sinkt und die Krankheits-, also die Inzidenz, also die Höhe des Auftretens sozusagen der Krankheit natürlich steigt. Also wenn man ja früher alles findet sozusagen. Also das ist ja eigentlich ein guter Trend, dass man frühzeitig was findet und entsprechend was dagegen tun kann. Nicht?
Cornelia, ist dir auch noch ein Anliegen? Magst du auch noch was sagen?
Ja, es ist prinzipiell genaue Diagnostik in vielen Bereichen einfach wichtig. Aber wir eben zuerst haben wir gesprochen von der Antibiotika-Austestung, dass man eben gezielt weiß, welchen Erreger habe ich da vor mir liegen, mit welchem Antibiotikum kann ich den zielgerichtet therapieren. Das ist einfach auch wichtig, weil man ja weiß, dass viele Erreger, die vielleicht nicht richtig behandelt werden, Resistenzen entwickeln. Und da, glaube ich, leistet man schon einen guten Beitrag, dass das nicht der Fall ist.
Und dass sie möglichst viel für den BMA-Beruf interessieren.
Ja, das wäre natürlich auch ganz schön. Wir brauchen immer wieder Nachwuchs sozusagen und ich kann auch nur Werbung machen für meinen Beruf. Es ist ein ganz spannendes, breites Feld. Wie gesagt, man kann ja nicht nur dann in der Pathologie arbeiten, sondern eben auch in einem klinisch-chemischen Labor, beim Veterinärmediziner, in der Forschung. Also es sind da kaum Grenzen gesetzt.
Wow, da hat man wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Lieber Milo, liebe Cornelia, ich sage vielen herzlichen Dank für die ganzen Informationen, was ihr uns da mitgegeben habt und natürlich auch für den kleinen Denkzettel, dass man unbedingt die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen sollte. Vielen herzlichen Dank und alles Gute euch.
Dankeschön. Danke.